NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. November 2007. Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung.
Reports are just coming in of an explosion at Liverpool Street Station here in London.
In Madrid this morning, more than 190 people were killed and more than 1400 injured.
And there's this explosion and then it just smoke everywhere.
Mit den Bombenanschlägen von Madrid 2004 und London 2005 erreicht der islamistische Terror Europa. Er sorgt nicht nur für Angst und Schrecken, sondern auch für Begehrlichkeiten bei den Befürwortern staatlicher Überwachungsmaßnahmen.
Die Terroranschläge von Madrid und London haben international und vor allem auch europäisch dazu geführt, dass überhaupt darüber nachgedacht wurde, wie kann man Terrorismus bekämpfen und wie kann man die Urheber wirkungsvoll verfolgen.
Sagt Indra Spieker, Professorin für Informationsrecht an der Universität Frankfurt am Main. Das Mittel der Wahl scheint den europäischen Politikern die sogenannte Vorratsdatenspeicherung zu sein.
Unter Vorratsdatenspeicherung versteht man die anlasslose, flächendeckende Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten über einen längeren Zeitraum. Gerät jemand unter Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben, so können Strafverfolgungsbehörden auf die gespeicherten Daten zugreifen und diese auswerten.
Mit den gespeicherten Informationen möchte man nicht nur den Terror, sondern auch die zunehmende Cyberkriminalität bekämpfen. Da die Auswertung der Daten jedoch nur sinnvoll funktionieren kann, wenn man es in ganz Europa mit einigermaßen einheitlichen Regeln zu tun hat, erlässt die EU 2006 eine Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie.
Der europäische Gesetzgeber ist also mit einer Richtlinie tätig geworden, die dann das deutsche Parlament umsetzen musste. Das war das eine. Und das andere war, dass man in Deutschland bei den Sicherheitsbehörden durchaus Interesse hatte, eine solche Gesetzgebung auch selbst zu verabschieden.
Am 9. November 2007 ist es soweit. Nach hitzigen Debatten verabschiedet der Deutsche Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung, in dem unter anderem die Vorratsdatenspeicherung geregelt ist.
Vom kommenden Jahr an wird 6 Monate lang gespeichert, wer wann mit wem telefoniert hat. Auch die Daten von Internetverbindungen sollen festgehalten werden. Kriminalität und Terrorismus sollen damit wirksamer bekämpft werden.
Allerdings erlaubt das Gesetz auch den Zugriff auf die gespeicherten Daten bei weit weniger schweren Verbrechen als Terrorismus. Zum Beispiel bei Urheberrechtsverletzungen. Die Oppositionsparteien Grüne, FDP und Linke protestieren.
Wir haben es hier mit einer Totalregistrierung von menschlichem Kommunikationsverhalten zu tun.
Bürger werden unter Generalverdacht gestellt.
Heute ist ein schwarzer Tag für die Bürgerrechte in der Bundesrepublik Deutschland.
Während Kritiker im Berliner Regierungsviertel mit einem Kranz symbolisch das Fernmeldegeheimnis zu Grabe tragen, verteidigt die Große Koalition im Bundestag ihre Entscheidung. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries von der SPD besteht darauf,
dass wir hier nicht in einen Weg in den Überwachungsstaat sind, sondern dass wir Voraussetzungen dafür schaffen, dass schwerste Kriminalität und terroristische Taten und organisierte Kriminalität wirksam bekämpft werden kann.
Anders gesagt,
wir wollen keinen gläsernen Menschen. Wir wollen einen gläsernen Verbrecher und daran werden wir festhalten.
Dass Politiker in Deutschland einmal ernsthaft über eine flächendeckende Vorratsdatenspeicherung diskutieren würden, das wäre noch wenige Jahrzehnte zuvor undenkbar gewesen. Denn in Sachen Datenschutz war Deutschland lange Zeit Vorreiter.
Das erste weltweite Datenschutzgesetz überhaupt gab es in Hessen 1970. Und insofern waren die Deutschen sicherlich auch diejenigen, die besonders allergisch reagiert haben auf massenhafte Datenspeicherung.
Bereits Ende der 1990er Jahre hatte der große Lauschangriff zu massiven Protesten geführt. Doch um einen Lauschangriff durchführen zu können, muss immerhin ein begründeter Tatverdacht vorliegen. Bei der Vorratsdatenspeicherung dagegen werden alle Daten von allen Bürgern anlasslos gespeichert. Grundsätzlich steht so jeder unter Verdacht, auch wenn die tatsächliche Verwertung der Daten erst auf richterlichen Beschluss bei Vorliegen eines konkreten Tatverdachts stattfinden kann.
Also die Vorstellung, dass Privatheit auf einmal nicht mehr an den 4 Wänden endet, nicht am Laptop, nicht am Computer, nicht am Handy, das ist schon etwas, wo das Vorratsdatenspeicherungsgesetz eingebrochen ist. Das kann man unter anderem daran ablesen, dass über 34.000 Bürger Verfassungsbeschwerde eingelegt haben. Das ist das mit Abstand größte Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht dann gewesen, als man dagegen geklagt hat.
Die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung verstehen die Aufregung nicht. Immerhin wurden Verbindungsdaten von Telekommunikationsunternehmen doch auch schon vor dem Gesetz zu Rechnungszwecken einige Wochen lang gespeichert. Und allein um diese Verbindungsdaten geht es, nicht um die Inhalte von Telefonaten. Noch dazu ist der Rückgriff auf diese Daten eine schnelle und preiswerte Ermittlungsmethode.
Eine Vorratsdatenspeicherungsabfrage kostet vielleicht 1 Euro, 1,50 Euro. Also im Vergleich zu den Daten, die man darüber bekommen kann, ist das wirklich schnelle Ermittlungstätigkeit. Und deswegen wird damit geworben, dass man durchaus auch präventiv wirken könne, weil natürlich damit die verlagerte Kommunikation der Kriminellen ins Internet ausgehebelt werden könne und damit weniger Kriminalität insgesamt zu beobachten sei.
Soweit die Theorie. Doch gibt es auch Untersuchungen darüber, inwiefern sich durch den Zugriff auf Vorratsdaten tatsächlich Verbrechen aufklären oder gar Terroranschläge verhindern lassen?
Das Bundesjustizministerium wollte es genau wissen und hat daher ein Gutachten in Auftrag gegeben.
Die Autoren haben sich stark verkürzt dargestellt, mit der Frage beschäftigt, welche Rolle haben flächendeckend erhobene Kommunikationsdaten in den Jahren 1987 bis 2010 bei der Aufklärung von Straftaten gespielt. Ergebnis: eine relativ geringe.
Nun ja, vielleicht hilft es nicht viel, aber wenn es die Chance auf Sicherheit erhöht, warum sollte man diese Methode nicht nutzen?
Das sind die großen Grundsatzfragen, die sich an Gesetzen wie der Vorratsdatenspeicherung abspielen. Nämlich, wie viel Freiheitlichkeit sind wir eigentlich bereit aufzugeben, um sicher zu sein? Wir haben ein Recht auf Datenschutz, das ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wir haben Telekommunikationsfreiheit, die schützt, dass wir nicht abgehört werden können, dass wir nicht überprüft werden, mit wem wir sprechen, wie lange wir sprechen, wann wir sprechen, wo wir uns befinden. Das sind alles Daten, die ich aus der Vorratsdatenspeicherung ablesen kann.
Auch das Bundesverfassungsgericht findet das problematisch. Nur wenige Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 2008 erlässt es eine einstweilige Anordnung, die das Gesetz einschränkt. Rund 2 Jahre später, im März 2010, verkündet es seine endgültige Entscheidung.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein weitreichendes Urteil zum Datenschutz gefällt. Die Karlsruher Richter erklärten das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung für nichtig.
Die zentrale Begründung für die Entscheidung erläutert Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier in der Urteilsverkündung.
Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der Strafprozessordnung über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung verletzen das Grundrecht auf Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses.
Die Gegner der Vorratsdatenspeicherung feiern das Urteil als Erfolg.
Das ist eine richtige Klatsche gegenüber einem Gesetzgeber, der offensichtlich die Verfassung versucht hat, mit Füßen zu treten.
Die Überwachungsbefürworter fürchten um die innere Sicherheit.
Das Urteil ist nicht in erster Linie eine Klatsche für den Gesetzgeber, sondern eine Klatsche für alle Opfer von Straftaten, die mit Hilfe von Telekommunikationseinrichtungen begangen wurden.
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung gar nicht grundsätzlich abgelehnt.
Das ist ein Pyrrhussieg gewesen für die Gegner der Vorratsdatenspeicherung, denn man hatte gehofft, dass das Gericht die Vorratsdatenspeicherung per se als nicht vereinbar, weil anlasslos, deklariert hätte. Und da ist aber das Bundesverfassungsgericht deutlich hinter zurückgeblieben und hat gesagt, wir können uns das vorstellen, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit einer Vorratsdatenspeicherung des Staates, aber dann sind besondere Vorschriften und besondere Vorkehrungen zu treffen.
Deutlich weiter als das Bundesverfassungsgericht geht im April 2014 der Europäische Gerichtshof. Längst gibt es auch in anderen EU-Ländern Proteste gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und die Kritiker sind nicht nur gegen nationale Gesetze Sturm gelaufen, sondern auch vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung überprüfen zu lassen, die allen nationalen Gesetzen zugrunde liegt.
Der EuGH hat entschieden, dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gegen die Menschenrechte auf Privatheit und Datenschutz aus Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtecharta verstößt. Das war ein sensationelles Urteil, weil der EuGH sich mit dieser Entscheidung zu einem echten Verfassungsgericht entwickelt hat im Datenschutz und damit eine echte Konkurrenz zum Bundesverfassungsgericht eingegangen ist.
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird die EU-Richtlinie unwirksam. Für die europäischen Staaten besteht nun keine Pflicht mehr, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Doch in Deutschland setzen sich erneut die Überwachungsbefürworter durch. Mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet der Bundestag im Oktober 2015 ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Wieder ziehen die Kritiker vors Bundesverfassungsgericht. Denn obwohl die Speicherfrist im neuen Gesetz auf 10 Wochen verkürzt wurde, bleibt das Grundproblem doch bestehen.
Ich halte die Vorratsdatenspeicherung für ein ganz heikles Instrument, weil es die Rechtfertigungslage verschiebt. Nicht der Staat muss noch rechtfertigen, dass ein Bürger möglicherweise straffällig geworden ist, dass er verdächtig geworden ist, sondern der Bürger gerät in eine Situation, dass er auf einmal nachweisen muss, dass er nichts getan hat.
Und das ist aufgrund moderner polizeilicher Ermittlungsmethoden durchaus kein unrealistisches Szenario.
Wir haben Instrumente mittlerweile wie Predictive Policing. Das heißt, da werden eben Gruppen gebildet und jemand, der in diese Gruppe gehört, ist per se verdächtig. Und diese Gruppenbildung hängt ganz wesentlich von den Informationen ab, die ich zur Verfügung habe. Und das ist etwas, was ich doch als sehr problematisch empfinde. Ich möchte gerne in einem Staat leben, in dem wir auch Raum lassen, dafür anders sein zu können, ohne dass das gleich auffällig ist, weil man damit aus der typischen Gruppenbildung des ungefährlichen Durchschnittsbürgers herausrutscht.
Zumal es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis nicht nur Strafverfolgungsbehörden Begehrlichkeiten hinsichtlich dieser Daten entwickeln. Die weltweite Datensammelwut der NSA, die während der europäischen Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung bekannt wurde, ist hierfür nur ein Beispiel.
Die Vorratsdatenspeicherung ist von einigen Ländern dazu genutzt worden, um gleich dem eigenen Verfassungsschutz auch noch Zugriff auf die Vorratsdatenspeicherung einzuräumen. Das heißt, wir haben vielfältige behördliche Interessen an diesen Daten. Es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich, bis eben sich auch Finanzämter dafür interessieren.
Während sich das Bundesverfassungsgericht mit der Bewertung des neuen deutschen Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung aktuell Zeit lässt, hat sich der Europäische Gerichtshof 2016 erneut klar gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Eine europäische Rechtsprechung, die derzeit in Deutschland Auswirkungen hat, weil sich auch Telekommunikationsunternehmen gegen die Vorratsdatenspeicherung zur Wehr setzen. Für sie ist das Speichern der Daten nämlich ein teurer Spaß.
Gegen die Vorratsdatenspeicherung zogen der Internetverband ECO zusammen mit dem Internetprovider SpaceNet AG vors Verwaltungsgericht. In zweiter Instanz gab das Oberverwaltungsgericht Münster im Juni 2017 ihrem Eilantrag statt. Das Gericht betrachtet die aktuelle deutsche Gesetzgebung als unvereinbar mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Bis zu einer Entscheidung der Klage im Hauptsacheverfahren setzte daraufhin die Bundesnetzagentur die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung aus.
Obwohl das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland aufgrund der unklaren Rechtslage derzeit also nicht angewendet wird, heißt das nicht, dass über uns keine Daten gespeichert werden. Im Gegenteil, sagt Rechtsprofessorin Indra Spieker.
In Deutschland ist eine Menge an Datenspeicherung und Datenzugriffe durch die staatlichen Behörden erlaubt. Also die Vorratsdatenspeicherung ist bei weitem nicht das Einzige. Wir haben Vorschriften, die mittlerweile ermöglichen, dass wir fast nahezu flächendeckend eine öffentliche Videoüberwachung hinbekommen können, wenn das denn gewollt wird.
Müssen wir uns also tatsächlich darauf einstellen, gläserne Bürger zu werden?
Ich glaube, wir sind schon gläserne Bürger bis zu einem gewissen Grad. Und zwar einmal gegenüber dem Staat und noch viel mehr, und das ist sicherlich sehr unterschätzt, gegenüber Privaten, die so eine Art Vorratsdatenspeicherung natürlich längst betreiben, auch wenn das rechtswidrig ist. Das Entscheidende ist aber, ob wir uns damit abfinden.
Aber wenn die Daten doch eh schon von allen im großen Stil gesammelt werden, sei es nun von der NSA oder von Google, welchen Sinn macht es da überhaupt, sich gegen das bisschen Vorratsdatenspeicherung zu wehren?
Man sollte nicht unterschätzen die Symbolkraft, die bestimmte Maßnahmen haben. Und das Vorgehen gegen die Vorratsdatenspeicherung im Zeitalter der NSA-Überwachung ist durchaus mehr als ein symbolischer Akt. Wir haben ein Europa, das stärker ist, als es sich selbst manchmal wahrnimmt, weil es ein großer Markt ist. Und wenn Europa sich positioniert und Maßstäbe setzt, dann kommen daran auch die anderen großen Wirtschaften nicht vorbei.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das der Bundestag am 9. November 2007 beschloss. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.